So, hi und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge im Strong for Life, dem Strong Move Podcast. Björn, wie ist die Lage? Wie geht's dir?
Hi zusammen, Grüße auch von mir. Mir geht's gut und ich hoffe euch auch.
Jetzt haben wir uns mal am Wochenende nicht gesehen, was ja sehr, sehr selten mal vorkommt. Wie war dein Wochenende?
Mein Wochenende war arbeitsreich, ähnlich wie deins, nur anders. Ich war eher hier am Desk im Office und im Club unterwegs und du warst ja ganz woanders unterwegs. Erzähl du mal.
Ich war tatsächlich ganz woanders in einem ganz anderen Land, gestern noch, gestern spät abends noch. Ungewöhnliche Zeit für einen Podcast auch, merke ich gerade, so montags morgens um.
Ja.
Aber was tut man nicht alles? Ja, ich war in Manchester und zwar waren die Worlds vom High Rocks. Und ja, was soll ich sagen? Ich hab's noch nicht so ganz verstanden, was passiert ist, so ganz verdaut, ehrlicherweise, was passiert ist. Aber letztendlich zusammenfassen und ich hatte gestern, das war cool, ich war gestern auf der Rückfahrt, ich hatte keinen Akku mehr, das heißt gar nichts mehr, ich hatte auch keine Powerbank mit nichts. Das heißt, ich saß einfach gefühlt 4 Stunden nur so auf der Rückfahrt, Zug und so und konnte so ein bisschen nachdenken und so ein bisschen mal Gedanken freien laufen lassen. Das war ganz cool, weil mir dann nochmal einiges klar wurde, weil am Samstag beim Race, ja, was soll ich sagen, war so schwer, ich will nicht sagen schwer enttäuscht, so was passiert ist, weil ich will gar nicht über meine Zeit meckern, ich habe gar nicht drauf geguckt später, sondern ich bin eigentlich nur enttäuscht darüber, dass ich nicht zeigen konnte, wie ich die letzten Monate oder Wochen auch trainiert habe, dass ich mir so den Arsch aufgerissen habe, weil ich einfach im Race schon gemerkt habe, okay, nee, der Körper ist nicht ready, ich war 2, 3 Wochen, das habt ihr vielleicht schon bei der vorherigen Folge mitbekommen, da habe ich auch schon so ein bisschen darüber geredet, dass ich nicht ganz 100% fit bin, als wir darüber geredet haben, ob ich jetzt dahin fahre oder nicht, als ich mich qualifiziert habe nach Hannover, da war es ja auch schon so ein bisschen, dass ich am Kränkeln bin und tatsächlich hat sich die letzten 3 Wochen so durchgezogen jetzt, das heißt, ich wurde dann nicht richtig fit, habe es im Race gemerkt und habe dann eigentlich nach dem Schlitten, ja, den Entschluss gefasst, dass ich dann doch jetzt concede und aufhöre. Das heißt, dass ich nicht weiter pushe oder mich selber pushe und habe dann einfach das Rennen ganz, ganz, ganz entspannt zu Ende gemacht. Was wirklich hart komisch war im Rennen, also boah, ich kann es gar nicht sagen, weil so vom Gefühl, der schlimmste Moment war so, ich kam bei der 4. Runde beim Rudern an und dann bist du halt letzter und kommst in die Station und dann bist du halt alleine dann am Rudern, 1000 Meter. Und dann so die letzten, da wusstest du aber schon, keine Ahnung, alle anderen sind dann mindestens 4, 5 Minuten weiter, weil Rudern geht ja so 4 Minuten ungefähr. Und dann waren so die letzten 50, 60 Meter vor den 1000 Metern und dann kommt dann halt eine andere Person zum Rudern und dann wusstest du, scheiße, ist der andere Heat. Das heißt, du bist mindestens 10 Minuten schon langsamer. Ja, das war mental hart. Kacke, aber gut.
Genau, und das Aber haue ich jetzt mal hier rein. Das muss man sich jetzt erstmal auch überlegen. Das ist ein bisschen Schicksal auf jeden Fall. Da kann man mit Sicherheit auch dran gehen, ja, Trainingsplanung und so weiter. Aber ich würde so wie du dich hier geschunden hast im Training, auf jeden Fall als sehr, sehr Hyrox-spezifisch hochgezüchteten Körper vom Trainingszustand bezeichnen. Und dann ist es immer ein roter Faden, wo das Immunsystem auch mal sehr, sehr aktiv ist und Sachen abzuwehren hat, da kann sowas einfach passieren. Ja, das passiert jedem irgendwann mal, wenn man diese Trainings- und vor allem diese Wettkampfdichte hat. Das ist schon so der erste Wink mit dem Zaunfall an unsere Zuhörer hier, dass man sich da nicht wild macht, ein Rennen wirklich konsequent, ich sage jetzt mal, Rennen intern abzubrechen und es nur noch zu Ende zu fahren, finde ich schon wieder fast härter vom Kopf, als einfach nur vom Platz zu gehen. Gut, beim Rudern ging das auch nie, ehrlich gesagt. Also ich habe es auch so gelernt, wie du es jetzt durchgezogen hast, weil man fährt einfach beim Ruderrennen auch nicht quer aus der Bahn raus. Man fährt immer zu Ende über die Ziellinie, um dann anzulegen. Hier würde ich die kleine Analogie sehen. Nichtsdestotrotz würde ich mal ganz kurz, um das so spezifisch, wie du es jetzt fürs Finale ja bildlich beschrieben hast, sehr, sehr cool übrigens schon mal und ich glaube für jeden auch eine Erfahrung, im Prinzip zwar eine negative Erfahrung, aber eine wertvolle Erfahrung, die jeder mitnehmen kann, dass sowas halt vorkommen kann. Nochmal kurz auf die Historie eingehen, auf die letzten Trainingswochen, vielleicht sogar Monate, würdest du die mal kurz rekapitulieren, weil letztendlich, du sagst High Rocks Worlds, wenn man so sagt, das sind immerhin die Weltmeisterschaften, ne, wo wirklich, erklär vielleicht auch die Systematik mal eben, bevor du dann auf deine Trainingsinhalte gehst, was das eigentlich bedeutet, wie viele Leute sich dorthin begeben haben, also auf diesen Weg und wie viele dann letztendlich in jetzt deiner Altersklasse übrig geblieben sind.
Ja, letztendlich qualifiziert man sich, indem man bei einem Event, es gibt so 50, 60 verschiedene Events weltweit, das heißt Amerika und in Europa, wobei in Europa sogar viel, viel mehr als in Amerika, habe ich da nochmal gesehen. Und die ersten drei qualifizieren sich pro Altersklasse. Das heißt, letztendlich waren es bei mir, ich glaube, 48, 49 in meiner Altersklasse da, was mich nochmal so einen Tag vorher extrem motiviert hat, weil ich habe gesehen, ich war im ersten Heat mit der Startnummer 10, was echt geil war. So, dann wusstest du, okay, du gehörst dann jetzt schon eigentlich zu den 10, 15 Besten in deiner Altersklasse, was mega cool war, was mich nochmal so richtig gepusht hat. Am Donnerstag oder am Freitag haben wir beide auch nochmal drüber geredet, weil die Session, ich sag mal, die letzte Trainingssession, bevor ich gestartet bin, da habe ich nochmal so ein bisschen gepokert. Das war an einem Donnerstag. Samstag bin ich gestartet. Donnerstag habe ich nochmal trainiert morgens. Ein bisschen intensiver als vorher. Das heißt, ich wollte da schon nochmal so an 80, 90% rangehen. Und ehrlicherweise muss ich auch sagen, die Session hat sich brutal gut angefühlt. Also, es hat extrem gut funktioniert. Es war nur eine 40-Minuten-Session. Die war aber so geplant, so strukturiert, dass ich mindestens noch mal hätte 20, eher so gesagt 40 Minuten, also das Doppelte mit derselben Intensität aufrechterhalten können. Das heißt, so vom Gefühl, ich kenne mich und meinen Körper ja, das hat extrem gut geklappt. Und das habe ich auch bewusst so gemacht. Ich würde es normalerweise nie machen. Es macht doch gar keinen Sinn, so intensiv noch mal vor einem wichtigen Wettkampf zu trainieren, weil Freitag war ich dann halt auch. Mein Körper war halt kaputt. Ich habe 3 Wochen nicht trainiert, wenig trainiert. Ich war Freitag im roten Bereich, habe mich auch echt weird und müde angefühlt. Was auch normalerweise gar keinen Sinn macht, diese Planung. Aber ich wollte es für mich, fürs Gefühl zu wissen, okay, mein Körper ist gerade okay. Also der kann 80, 90% abrufen, sodass ich halt ein bisschen selbstbewusst dann halt nach Manchester fliege, sodass ich halt an einem Samstag trainieren oder beziehungsweise dann competen kann. Du hast vorhin einen ganz, ganz schönen Punkt angesprochen. Darüber habe ich ganz viel nachgedacht, nämlich den Punkt Immunsystem. Und da haben wir ja auch ganz kurz drüber geredet, weil selbstreflektiert muss ich ganz klar sagen, die letzten 6 bis 12 Monate wurde ich überdurchschnittlich viel krank. Das heißt, überdurchschnittlich viel heißt schon 4 bis 5 Mal im Jahr, was wirklich viel ist und was nicht die Norm ist. Das heißt, so alle 2 Monate, alle 8 Wochen, hatte ich einen Infekt, Erkältung, einen kleinen grippalen Effekt, keine Ahnung, wurde aber auf jeden Fall so, dass ich 2 Wochen nicht trainieren kann. Und das ist mal mir aufgefallen, das ist definitiv nicht normal. Das heißt, an alle anderen da draußen, wenn du merkst, du wirst irgendwie öfter als 2 Mal im Jahr krank, ja, 2 Mal im Jahr, was sehr wenig ist, aber wenn du öfter als 2 Mal im Jahr krank bist, dann solltest du auch mal einen Blick drauf werfen, weil das ist nicht normal. Da reden wir übrigens nächste Woche in der Podcast-Folge mit Timo auch darüber. Was man so dagegen machen kann im Sinne von Blut, welche Blutwerte beispielsweise da Sinn ergeben können im Sinne von Prävention vor Krankheit. Und Krankheit heißt auch schon ein kleiner Infekt, also wirklich eine Erkältung, weil das nicht normal ist. Aber ja, darüber habe ich viel nachgedacht und werde das jetzt mal in den nächsten Wochen und Monaten ein bisschen aufarbeiten, dass ich vor allen Dingen da dran gehe.
Ja, definitiv. Dazu noch mal ganz kurz erstmal auf die Leistungsebene ansprechend der Vergleich. Du bist jetzt wie alt in deiner Altersklasse?
29.
Genau, die Altersklasse geht von?
25 bis 29.
Genau, wo man denken könnte, das sind so die leistungsfähigsten, aber was sind die eigentlich leistungsfähigsten?
Die eigentlich leistungsfähigen, die fangen tatsächlich jetzt erst an. Das heißt, in 6 Monaten, wenn ich 30 bin.
Haha,
Nein, aber
stay tuned, Leute.
die leistungsfähigsten, also Hunter ist, glaube ich, 33, 34, Tobi ist 36, 37. Also die leistungsfähigsten sind tatsächlich so 35 plus, würde ich sogar sagen. Also bei den Elite 15 waren 8 oder 9 Leute, die über 33, 34 waren. Und tatsächlich muss ich auch mal dazu sagen, ich glaube selbst, also ich will mich nicht kleinreden, aber ich glaube, im absolut fittesten Zustand hätte ich auch nicht unter den ersten drei gestanden, weil ich habe mal die Zeiten verglichen und die Zeiten waren nur, also die ersten drei in meiner Altersklasse waren nur 1,5 bis 2 Minuten langsamer als Tobi, der Dritter wurde bei den Elite. Also das heißt, das Teilnehmerfeld bei mir war auch brutal stark. Es hat sich eigentlich komplett durchgezogen durch das ganze Rennen. Was aber eigentlich auch wieder extrem geil ist, denn man möchte sich ja auch gerade bei einer Weltmeisterschaft mit den Besten messen. Von daher, das ist so, wie gesagt, vorhin, was ich am Anfang meinte, das wirklich Enttäuschendste, dass ich halt nicht mir selber beweisen konnte, okay, du hast so hart und so gut trainiert, geh da raus und zeig einfach, was du kannst. Und wenn es irgendwann nachher nicht reicht fürs Treppchen oder für Platz 5, 6, 7, dann ist es so, dann akzeptiere ich das. Dann ist es aber einfach auf, dass ich noch nicht mithalten kann. Aber so war es halt. Dreifach enttäuschend, so du fährst dahin und dann, ja, Schwierig.
Es ist halt schwer zu vergleichen. Ich würde das Ganze etwas rationaler sehen, aber von außen ist es immer einfacher, als wenn man in diesem Körper, der gewinnen möchte oder möglichst gut performen möchte, drinsteckt. Du hast jetzt mehrfach das Wort beweisen genutzt, aber es ist ja eher für mich, also aus dieser Coach-Sicht würde ich es eher sagen, eine Erfahrung zu sammeln, also Informationen zu sammeln, so sage ich manchmal sogar, dass man ganz klar sagt, okay, mit Sicherheit hast du recht, dass du auch selbst im topfitten Zustand dann nicht ganz rangekommen wärst. Ja, das ist unsere persönliche Challenge, deine und meine, ja, irgendwie auch. Ich schmeiß mich ja voll mit rein sozusagen in die Bresche und die andere Sache ist aber die, dass es halt einfach nicht abzurufen war. Ne? Das heißt, es ist ohnehin nicht vergleichbar. Ich bin mir nicht ganz sicher, wann der Hunter das erste Mal gewonnen hat. Wenn er jetzt Dritter geworden ist, dann hat er das auch mit, wann war denn der zuletzt? Ich glaube, vor 2 Jahren oder vor 3 Jahren, also mit 30 mit anderen Worten. Also jetzt nur mal so verglichen. Das Hauptleistungsfähigkeitsalter für dich kommt also auf jeden Fall noch. Wir können also ganz geduldig sein. Wir haben jetzt viele Informationen schon mal gesammelt. Du hast es gerade gesagt mit dem Immunsystem. Und da auch der Wink mit dem Zaunpfahl an unsere Zuhörer, ganz klar zu gucken, wie du es gerade gesagt hast, dass das nicht normal ist. Die Frage ist immer, warum nicht? Ja, mit Sicherheit ist durch unser normales, ich kenne ja deine Ernährung sehr, sehr gut, zum Beispiel die Supplementation, also Supplementation, Unterstützung des Immunsystems, Optimierung. Wie gesagt, da nochmal der Teaser Wahnsinns-Podcast, den haben wir nämlich schon aufgenommen zum aktuellen Zeitpunkt hier. Nächste Woche mit Dr. Timo Osterhaus. Also da könnt ihr euch schon mal drauf freuen, wo es wirklich, wie Timo gerade schon sagte, viel mehr Infos nochmal zu dieser Geschichte gibt. Aber dass man sich wirklich überlegt, wo ist der rote Faden zwischen Progress, Trainingsintensität? Da muss jeder, glaube ich, seinen Weg finden. Und vielleicht würden wir bei dir mit etwas weniger Trainingsdichte oder etwas weniger Intensität, da haben wir auch in vorherigen Podcasts schon drüber gesprochen, in Bezug auf smartes Programming, selbst Trainingseinheiten intern, also selbst der Gestaltung von Intensitäten in einer Trainingseinheit, noch mal ein bisschen genauer werden. Und weniger ist da oftmals mehr. Ich werde nie vergessen, wie ich im eigentlich wichtigsten Rennen meines Lebens nur Dritter geworden bin und später mit den Siegern tatsächlich essen waren und die gesagt haben, ja, wir haben das eigentlich ganz locker angehen lassen. Wir haben eigentlich super wenig gemacht. Wir wussten, wir können so schnell rudern, haben uns aber auch deswegen gar nicht verrückt gemacht. Ne? Und das ist halt echt pervers, sage ich jetzt mal, was das Mindset dann ausmacht. Auch da haben wir in vorherigen Folgen schon drüber gesprochen. Und alles in Einklang zu bringen, ist halt wirklich eine Kunst. Aber wir arbeiten dran.
Ja, auf zwei Punkte würde ich ganz gerne eingehen, nämlich einmal auf den Punkt, dass tatsächlich dass die Altersspanne gerade bei den guten Athleten eher höher ist. Haben wir auch im Podcast mit Tobi darüber geredet, dass tatsächlich, und die Erfahrung hat Tobi auch bestätigt, dass eine wirklich gute, solide Ausdauer, und damit meine ich wirklich, wie Tobi sagt immer, der hat eine Pferdelunge, so, und das ist das Ziel. Gerade beim High Rocks, dass du diese Pferdelunge bekommst, und das dauert einfach Jahre, das dauert nicht irgendwie Wochen oder Monate. Wir haben nämlich so ein bisschen den Vergleich zum Thema Kraft gezogen, so Kraft versus Ausdauer. Und ja, absolute Spitzenlast und Kraft dauert auch lange, aber diese Pferdelunge, die Tobi beschrieben hat, das dauert einfach noch länger. Also die wirklich aerobe Kapazität, sich aufzubauen, dauert einfach lange. Und wenn ich jetzt mal so ein bisschen zurückreflektiere, ich mache jetzt High Rocks diese erste Saison, habe fünf alleine, also fünf Single-Rennen gemacht, zwei im Double und mache so wirklich Ausdauer erst seit einem Jahr, vielleicht anderthalb Jahren und so richtig gut Ausdauer jetzt mit dir seit 3 Monaten, so mit dem neuen Laufstil und so. Das heißt, da liegen ja noch Welten dazwischen. Also da muss ich auch so ein bisschen die Erwartung zurückschrauben. Ich kann ja nicht erwarten, dass ich beispielsweise jetzt schon mit den absoluten Top-Athleten mithalte, wenn ich das in einem Jahr mache und andere machen das seit. Also Tobi macht das seit 3 Jahren gefühlt so, ne? Also mit 3 ist er angefangen und seit 13 oder 14 raced der Ausdauerrennen, so mit Radrennen und Laufen. Von daher macht das dann so 20 Jahre länger. Aber wie gesagt, ich bin gespannt, wie es bei mir so in 3 Jahren. Ich habe mir jetzt wirklich einen Puffer gesagt, so 3 Jahre. Und dann gucke ich mal, so wenn ich so 32, 33 bin, was so glaube ich dann vielleicht das optimale Race-Alter sein könnte beim High Rocks. Das heißt, ich glaube auch ein guter Appell an alle da draußen ist Geduld und sich Zeit geben. So, das sind, glaube ich, und das ist aber gar nicht so leicht, finde ich. So, das ist so, ich selber sage das immer und ich predige das allen anderen, aber das selber wirklich zu machen, finde ich brutal schwierig. Deswegen, da haben wir auch letzte Folge schon drüber geredet. Ich bin so dankbar, dass ich dann sozusagen jemanden an der Seite habe wie dich dann, dass wir beide mal halt darüber reden können, weil es ist schwierig zu sagen. So, man Keine Ahnung, so Athlet und Coach, beides in einem schwierig, deswegen bin ich halt dankbar, dass ich halt dich dann habe in so Situationen. Aber ja.
Ja, jeder Coach braucht einen Coach. Ich meine, das wisst ihr auch alleine aus der ersten Folge zum Beispiel, dass ich da auch mir Unterstützung gesucht habe. Natürlich, das war eine relativ kurze Suche, weil ich da schon jemanden an meiner Seite hatte. Und ja, du beschreibst was, wo ich jetzt hier mal knallhart den Spoiler raushauen muss. Bei all genau diesen Problemen, Trainingsgestaltung, wie baue ich die Pferdelunge auf? Wie kann ich meinen Laufstil optimieren? Wie kann ich aber auch genug Kraft aufbauen? Ne? Bei dir ist es jetzt spezifisch eher das Ausdauerthema, weil du hast vorher, du bist sehr gut Kraft trainiert. Ne? Ich glaube, bei Burpee Broadjumps hast du schon Spitzenwerte erzielt in deinen Heats, also in vorherigen Rennen. Zum Beispiel, ne? Also da gibt es nicht so die Themen, was die Disziplinen angeht. Bei dir ist es eher das Laufen, aber bei anderen ist es vielleicht eher was anderes. Und der Teaser geht in die Richtung, dass wir für euch gerade in der Mache sind für die Strong Move Performance Masterclass, um hier das erste Mal den Titel zu droppen. Und wir haben Referenten dabei, von denen wir die Namen gerade schon genannt haben. Unter anderem Tobi, unser Podcast-Gast. Hört euch auch mal den Podcast nochmal mit Tobi an. Carina ist auch dabei. Also wir haben ganz hochkarätiges Publikum. Ihr dürft schon mal gespannt sein. Ich sage nur, ein Vize-Olympiasieger wird dabei sein, was Rudern angeht. Und ja, Timo und ich sind natürlich auch dabei. Aber wir reden von insgesamt 15 Experten, glaube ich, haben wir. Ja.
15 Experten, ja. Jetzt
Ganz genau. Und das wird definitiv ein großes Ding für jeden, der sich nicht nur im High Rocks, sondern auch im CrossFit und in sämtlichen Fitnessthemen besser aufstellen will, in einer Breite, die es so, wie wir recherchiert haben, am Markt noch nicht gibt. Also stay tuned, Leute. Mehr sage ich hierzu erstmal nicht. Wir wollen euch ein bisschen heiß machen natürlich, aber das Ding wird wirklich richtig, richtig, richtig gut.
Jetzt muss ich auch noch einen Satz dazu sagen, wenn du schon gedroppt hast. Ja, es wird brutal geil, so kann man sagen, weil das ist so, ich war in Hannover und ich habe die Leute competen sehen, wie die Leute competen. Und wir beide reden ja auch immer von maximaler Bewegungseffizienz und da war nichts davon im Großteil. Und das ist auch gar nicht böse gemeint so. Und deswegen, damit wirst du das komplett upgraden. Also das wird was, wie Björn schon sagt, stay tuned, aber das wird geil und wir teasern es in der nächsten Folge noch ein bisschen genauer an. Aber ja, das wird dein Performance-Level, egal ob im High Rocks, CrossFit oder in anderen Sportarten, safe auf ein nächstes Level heben.
Genau, und uns geht es in puncto Effizienz, wie auch hier in den Coachings live vor Ort, immer darum, dass wir euch vor allen Dingen Zeit sparen, euch mehr Sicherheit verschaffen. Und da bin ich mir ganz sicher, gerade für Einsteiger oder ich sage jetzt mal so mittlere Fortgeschrittene, die vielleicht auch schon ihre ersten Races gemacht haben, wird das nochmal ganzheitlicher, wo man einfach wirklich eine nächste Stufe überspringen vielleicht sogar kann. Und dann komme ich aber nochmal drauf. Ich habe nämlich das Elite-Finale jetzt auf Twitch geguckt tatsächlich und sehe einfach die Bewegungseffizienz vom Hunter bei den Wallballs. Und dann im Vergleich zum zweiten und dem dritten, der an die Wallballs gekommen ist, wo ich ganz klar sage, boah, da überrascht mich noch nicht mal, weil ich dann noch Tobi gesehen habe. Und Tobi hat den halt, den der zu als Dritter an die Wallballs gekommen ist, kommt Tobi als Vierter und outperformt den alleine in Wallballs. Und wenn sowas dann über, und Tobi sagte es auch, check mal den Instagram-Channel von Tobi. Ich habe es in der Story gesagt und er sagt es dann tatsächlich, und ich habe es wirklich vorher ausgesprochen, bevor ich seine Story gesehen habe, sagt er, da fühlt sich dann ein dritter Platz selbst an wie ein erster Platz. Wenn man Vierter war und dann wirklich auf der Ziellinie, auf der Rampe, hat er den überholt. Also es war wirklich, wirklich crazy. Und das ist für mich athletische Performance, noch den Überblick zu behalten. Und da wollen wir euch mit der Masterclass hinbringen.
Jawohl. Punkt noch, den ich dir eigentlich am Samstag nach dem Rennen mitgeben wollte. Dachte ich mir, komm, nimm mal das für einen Podcast. Das habe ich noch nie gehabt während des Rennens, weil du vorhin auch meintest, so Erfahrung, ja, Erfahrung mega gut. Aber das war eine ganz komische Erfahrung, die ich gemacht habe. Und zwar beim Ski-Erg schon, da fing schon die ersten Warnsignale an, dass ich nicht fit bin. Und ich würde das als komplettes Warnsignal definieren. Und zwar so bei Meter 700, 800 hatte ich schon leichte Krämpfe und das habe ich noch nie gehabt im Trizeps. Okay, dachte ich, okay, komm, mach ich weiter, keine Ahnung, vielleicht Sauerstoffnot in der Halle oder so, ich weiß es nicht. Und dann ganz extrem, wirklich ganz, das habe ich noch nie gehabt, da musste ich wirklich stehen bleiben und mich dehnen bei den Burpee Broadjumps. Da kam ich an und dachte, komm, ich push nochmal, war die erste, es waren nur 2x40 Meter, die ersten 40 war super schnell. Und dann die zweiten 40 Meter, ich glaube, da wollte mir mein Körper wieder ein Signal geben. Dann fing plötzlich mein gesamter Quadrizeps recht an zu krampfen. Das heißt, ich konnte nicht mehr springen, gar nichts. Ich musste dann wirklich da stehen und meinen Quadrizeps aufdehnen, weil es ging gar nicht mehr. Das habe ich noch nie gehabt, weder im Training noch in irgendeinem Wettkampf. Aber da dachte ich mir, okay, das sind jetzt so zwei Warnsignale. Jetzt mach wirklich einen Step runter, sonst kippst du danach rum. Weil irgendwann wurde mir auch so ein bisschen kalt während des Rennens. So, das hatte ich auch noch nicht. Und
Ja,
dachte,
das ist schon voller Panikmodus. Der Körper hat es deutlich signalisiert. Ja.
ja, das war dann im Sinne der Erfahrung und der Krämpfe dann. Ich glaube, das sind aber so Warnsignale, wenn dann wirklich auf dem Körper hören, oder? Also da
Ja,
würdest du
also da
sagen.
ist schon drüber hinaus, würde ich da fast sagen. Aber gut, wir reden hier von Leistungssport. Das ist nicht mehr, das darf man hier auch nochmal erwähnen, nicht mehr gesundheitsorientiert. Das habt ihr auch in vorherigen Folgen deutlich bekommen, das Thema von uns. Das ist nicht mehr gesundheitsorientiert. Ne? Das ist eine Passion, das ist eine Leidenschaft, sich auch schinden zu wollen in gewisser Weise. Und da hast du ganz klar, also bei dem, wie weit du über deine Grenzen hinausgehen kannst, also selbst da in dem Bereich aufgezeigt bekommen, bis hierhin, aber wirklich nicht mehr weiter. Und das ist ein typisches Warnsignal, dann Krämpfe, weil der Körper blockiert einfach jede weitere Bewegung und regelt über Schmerz, auch das Thema hatten wir ja schon, über Schmerz einfach so bis hierhin und jetzt stoppt, weil sonst geht, das muss gar nichts mit dem Muskel spezifisch zu tun haben, aber ansonsten geht vielleicht irgendwas anderes kaputt und dann wirft der Körper halt voll den Anker.
Ich merke das auch heute. Heute ist so 3 Wochen kein hartes Training. Dann selbst nur so ein leichter Wettkampf. Ich spüre meinen gesamten Körper heute gar nicht mehr. Also so gerade so Nacken. Ich weiß gar nicht, woher Nacken kommt. Ich glaube von dem Farmer's Carry und den Wallboards wahrscheinlich. Und dann meine Beine. Ja.
Ja, Sled Pull.
Oh, Sled Push übrigens. Auch da kann ich noch eine interessante Info geben. Ich kam so dann auch als Letzter bei den Sled Push an. Bin dann aber als Sechster oder Siebter wieder rausgekommen. Also da hat sich meine neue Technik dann doch bewahrheitet. Das lief extrem gut. Sled Push war auch, glaube ich, unter 3 Minuten, was echt flott war, wenn man so mit Hunter vergleicht, der 10 Sekunden schneller war. Also das ist extrem gut gewesen. Das heißt, so ein bisschen von dem, was du ganz, ganz am Anfang meintest, so ja, wertvolle Erfahrung und wie es so war, das ist eine wertvolle Erfahrung gewesen, zu wissen, so Schlitten und generell, dass ich bei den Übungen an sich, glaube ich, extrem gut mithalten kann. Das ist einfach nur so ein bisschen die Capacity, Ausdruck für Englisch, ist, dass ich da noch doch dran arbeiten muss. Und gerade so diese Transition, was echt schwierig ist, von der Station wieder ins Laufen zu kommen, dass du halt wirklich relativ schnell auf deine normale Durchschnittspace wieder kommen kannst und dass du nicht erst diese 10, 15, 20 Sekunden anlaufen musst, was glaube ich, der Unterschied ist zwischen den wirklich Weltklasse-Athleten und den guten Athleten. Weil die guten Athleten, und da bin ich halt noch mit drin, die laufen an. Das heißt, die brauchen so 10 Sekunden nach einer Station, um anzulaufen. Und die wirklich Elite-Leute, die gehen halt und sofort in die Pace rein. Also die gehen sofort in diese Zielpace rein, die laufen wollen. Und das ist, glaube ich, noch, woran ich noch ein bisschen arbeiten darf, gerne in den nächsten Monate und Jahre. Wobei ich auch jetzt mal wirklich offene Einblicke, wobei ich auch mittendrin dachte, war so eine Gefühlslage von allen Ebenen. Also mitten des Races dachte ich auch so, okay, nee, warum mache ich das überhaupt so? Als ich dann irgendwann nur noch kurz gegangen bin, dachte, nee, ich brech ab. So war so von der Gefühlslage sehr, sehr schwierig. Hast du das auch schon mal gehabt bei dir im Wettkampf, wo du dachtest, nee, das war's, ich mach's
Also ich
nicht mehr?
glaube, jeder Athlet, also entweder wirklich jeder Athlet, der auf einem derartigen Level sich mit was beschäftigt und auf etwas hintrainiert, ich würde vielleicht sagen, vor allem jeder Kraftausdauerathlet, da kommt das Rudern jetzt wieder mit rein, so weh, wie sowas tun kann und so hart, wie sowas vom Kopf her ist, wird sich diese Frage schon gestellt haben. Und ich glaube, da haben sogar alle Athleten, aber da würde ich sogar fast auch den Hyroxer reinnehmen oder die Hyroxerin, die das erste Mal macht, so nach dem Motto, wirklich originaler Wortlaut, warum mache ich das hier eigentlich? Ich glaube, die Frage haben sich schon sehr, sehr viele Athleten gestellt. Ja, da bist du nicht alleine.
Die Frage ist, wann.
Schreibt's mal in die Shownotes, Leute, ob ihr euch diese Frage schon mal gestellt habt. Warum mache ich das hier eigentlich? Und ob ihr trotzdem weitergemacht habt, weil ich wette, ja.
Ja, wobei, würdest du sagen, wenn man dann aufhört, also wenn du im Rennen denkst, nee, ich schaff's nicht, du merkst im Rennen schon, nee, du gewinnst nicht oder du wirst auch nicht das, was du dir vorgenommen hast. Was ist, wenn du aufhörst dann? So vom Mindset, macht es mehr Sinn, dann weiterzulaufen? Du hast vorhin schon gesagt, dass das Weiterlaufen langsam zwar schwieriger ist vom Kopf, weil du siehst, alle überrunden dich, alle überholen dich. Aber wie ist so der Unterschied zwischen, ich laufe ganz langsam weiter und ich, keine Ahnung, nimm die nächste Tür und renn raus und hau einfach ab?
An dieser Stelle machen wir eine kurze, starke Pause. Wenn du uns supporten möchtest, dann folge uns gerne und aktiviere die Glocke, damit du keinen neuen, starken Content mehr verpasst. Wenn dir diese Folge bisher gefällt, dann hinterlass uns gerne eine positive Bewertung und teile die Folge mit Freunden und Bekannten. Und nun viel Spaß beim Weiterhören. Es kann beides zu 100% funktionieren. Und da komme ich ganz klar auf mein, ich sage mal Fachbegriff dazu, auf mein Athleten-Mindset. Wenn du als Athlet diese Entscheidung triffst, und da habe ich ein Motto von Anthony Robbins, was ich gerne zitiere, take a tough decision and stick to it. Und also triff eine harte Entscheidung und steh zu ihr, zu dieser Entscheidung. Wenn du gesagt hättest, so, ich breche jetzt hier ab, das ist vielleicht sogar gesundheitsrelevant, und ich gehe einfach aus der Halle raus, dann ist das eine 100%ig korrekte Entscheidung. Du darfst dich nur über deine Entscheidung hinterher nicht mehr aufregen, weil dann war es wirklich die falsche. Und auch ein guter Athlet kann sich einschätzen und weiß genau, was er macht. Und selbst bei absoluten Spitzenathleten kommt es ja vor, haben wir mal gesehen bei einem Ruderrennen in Rendsburg, das ist so ein Langstreckenrennen, was immer am Ende der Saison passiert, witzigerweise damals in einem Rennen aus zwei verschiedenen Teams, nämlich aus dem Deutschlandachter und aus dem Hollandachter. Ich sehe jeweils einen Athlet, und sowas sieht man super, super selten, ist eigentlich nie, ein Athlet ohnmächtig geworden während des Rennens. Musste wieder aufgepäppelt werden und ist das dann noch zu Ende gefahren und wusste teilweise auch nicht mehr, wie er gerudert ist. Ne, das ist natürlich ein absolutes über seine Grenzen hinausgehen. Aber gut, das übt man halt gerade in solchen Sportarten. Und ich bin mir relativ sicher, dass wir auch in Hyrox vielleicht, wenn das wirklich noch hochdotierter wird, also dass es einfach mehr Preisgeld gibt, wenn sich das wirklich weiterentwickelt, wo man sich die Frage stellen muss, sollte man das überhaupt so machen? Vielleicht sehen wir auch einfach eine Aufsplittung der Klassen, ne, wo es wirklich sich weiter perfektionieren wird. Und dann sind wir in einem ganz normalen, ja, athletischen Entwicklungszyklus drin in dem Sinne. Ne? Aber um zurückzukommen auf die Frage, take a tough decision and stick to it. Gutes Mindset würde bedeuten, ich treffe eine Entscheidung, stehe dazu, kann damit leben und es ist lediglich ein Learning, was nächstes Mal besser wird. Dann ist es für mich Athleten-Mindset, Athletenmodus. Alles andere wäre, ja, warum bricht man sonst ab? Ne? So ein Rennen zu Ende zu machen in gewisser Weise, wenn nicht wirklich so, ja, ich würde sagen, schon fast wie bei dir vielleicht gesundheitliche Belange relevant sind, ist nie verkehrt. Ne? Dann hat man es zumindest gefinisht und es ging halt einfach nicht mehr. Das ist nie verkehrt, ein Rennen zu Ende zu fahren. Das wäre so wie, ich habe es jetzt am Wochenende war Ruder-EM, ich habe dann die beiden letzten Rennen noch gesehen, Olli Zeitler hat die Bronzemedaille gewonnen, unser Einerfahrer, und der deutsche Frauenachter ist Vierter geworden in einem Rennen von vier, allerdings mit einem relativ deutlichen Abstand, wo man sich dann fragen kann, ja, aber da fährt man auch nicht aus der Bahn raus. Man performt dann natürlich, also jetzt mal, wenn es nicht gesundheitlich relevant ist, noch so gut wie möglich zu Ende, weil dann kriegt man auch mehr Daten. Das muss man ja ganz klar sagen. Dann kann ich auch wieder besser programmieren, dass man sich, wie du es ja gemacht hast, vergleichen kann viel besser. So und so ist es gelaufen. Und selbst, ne, wie du es gerade von deinem, was war das, Sled Pull im Vergleich zum Hunter? 10 Sekunden?
Push.
Push war das, okay. Das sind ja super relevante Infos. Ne? Und dann in dem Zustand, da kann man wieder sogar positive Rückschlüsse rausziehen, die einen sogar eher motivieren können. Ne? Aber wenn man so ein Rennen abbricht und rausgeht und sagt, das war es nicht, und sich dann schon aufs nächste fokussiert, dann ist das auch eine super Entscheidung.
Ich glaube, du hast gerade einen unfassbar wichtigen Punkt angesprochen. Das war der Punkt davor, wenn du merkst, das Rennen läuft nicht so, wie du denkst, dass du dann trotzdem weitermachst. Also ich glaube, das muss man sich mal kurz auf der Zunge zergehen, für jeden wirklich Athleten da draußen, das ist gar nicht so leicht, wie man denkt. Wenn du schon merkst, okay, alle anderen ziehen davon und gehen weg, aber du selber gibst halt trotzdem weiter Gas und lässt dich nicht hängen. So, das ist, glaube ich, was wirklich Athleten-Mindset auch ist.
Ja.
Weil auch da, wenn ich mich mal selber so ein bisschen reflektiere, so, das habe ich auch noch nicht 100%, dann denkst du dir so, das war aber jetzt nicht in dem Rennen, in einem anderen Rennen, okay, ne, irgendwie, ich habe keine Chance, jetzt, keine Ahnung, sind dann schon 10-15% Kräfte wieder weg, weil Adrenalin ist dann eher weg und sowas. Und dann war so ein bisschen schwierig dann, dass du dich dann auch nicht noch hängen lässt, sondern dass du dann wirklich auch weitermachst, wie du sagst, weil das so unfassbar wichtig ist, aufgrund der Daten zum Beispiel auch, weil ich wüsste jetzt beispielsweise nicht, hätte ich nach dem Skiwork schon gesagt, okay, ne, ich höre jetzt schon auf, dass ich bei dem Sled Push so gut bin oder so gut sein kann, so, das ist auch schon wichtig zu wissen fürs nächste Rennen schon. So, es gibt ja auch wieder Selbstvertrauen. Von daher, ich glaube, das war ein unfassbar wichtiger Punkt, den du gerade gesagt hast und der auch gar nicht so leicht ist.
Ja, kann ich nur wieder darauf beziehen, was ich geguckt habe. Wie gesagt, das Rennen vom Olli Zeitler. Ich habe auch das Interview hinterher gehört. Ruder-EM im Männer-Einer. Und das ist so ein bisschen vergleichbar fast mit deiner Situation in gewisser Weise, würde ich sagen. Der Olli ist zwar schon Weltmeister geworden, hat einige Medaillen gesammelt, aber dann war es jetzt ein Rennen auf dem Lake Bled in Slowenien, wo im Mittelteil, die ersten 500 ist er gut rausgegangen, lag er vorne. Dann kam der Mittelteil, offener See mit deutlich mehr Welle, sowohl von Motorbooten als auch vom Wind. Und weil er noch im Verhältnis zu anderen etwas unerfahrener ist, hat er da halt nur, also ist er zurückgefallen auf den dritten Platz und dann wurde es die letzten 500 Meter wieder ein bisschen ruhiger, konnte dann aber auch trotzdem nichts zulegen, ne? Und er kennt sich so und sagt im Prinzip, ist dann so eine Bronzemedaille quasi sogar gut. Aber es gibt halt auch den Athleten, der da mit diesen Bedingungen extrem gut klarkommt. In dem Falle war es jetzt ein Holländer und auch der vormalige oder amtierende Olympiasieger, der Grieche. Die dann halt da einfach besser waren. Und das muss man einfach akzeptieren. Und beim Rudern ist es so, ich würde es aber wirklich mit HYROX in gewisser Weise vergleichen. Es ist dieses eine Rennen und es ist diese eine Tagesform. Und du bist sowieso immer komplett am Limit. Ja, beim Rudern mit einem höheren Kraftaspekt, aber da hast du Welle, Schlagzahl, Durchzugsmeter wurde jetzt sogar angezeigt, fand ich mega gut. War ein neues Feature. Muss man sich mal überlegen, es wurde eingeblendet, sowohl die Schlagzahl beim Ruderergometer, als auch wie viel Meter das Boot pro Schlag zurücklegt. Habe ich so vorher noch nicht gesehen gehabt. Kann sein, dass es schon mal gab, aber ich habe es da nochmal extrem bewusst wahrgenommen. Und auch daran kann man sich wieder überlegen, wie viel genauer man eigentlich alles nehmen kann, und was auch ein Olli Zeitler daraus für Infos bekommt. Ah, bei den und den Bedingungen kriege ich nur so und so viel Meter, kann ich also da und daran arbeiten. Habe ich noch ein anderes Beispiel von unserer Bronzemedaillengewinnerin von, boah, jetzt hoffe ich, liege ich richtig, 2000, boah, 2000, 2004.
Ich
Anne
google.
Poleska, mittlerweile Anne Poleska Urban. Wie gesagt, Bronze. Und die haben daran gearbeitet, dass sie pro Brustschwimmbewegung, ich glaube, 2 Zentimeter mehr rauskitzeln wollten. Ne, also so genau wird das dann am Ende, wenn man wirklich über High-End-Trainings-Performance-Optimierung redet. Ich finde es faszinierend. Also mich reißt es halt immer voll mit, wenn es um solche Details geht. Und ja, wie gesagt, deswegen auch die Masterclass. Wir wollen euch mit auf die Reise nehmen und besser machen.
2004 Anne Poleska, kann das oder kann das
Ja, das
nicht?
kann gut sein.
Ich habe gerade mal.
Müsste Sydney gewesen sein?
Ja.
Okay.
Hat der Deutschland-Achter eigentlich jetzt auch am Wochenende? Ist der angetreten oder war der gar nicht der
Die sind
Deutschland-Achter?
angetreten, die sind Vierter geworden. Der
Oh.
undankbare vierte Platz. Ja.
Was bedeutet das für den Deutschland-Achter? Du so als Analyst im
Ja,
Hinblick
dass
auf
sie auf jeden Fall
nächstes
noch
Jahr.
weiterarbeiten müssen. Das ist ja ein relativ und ein sehr, sehr junges Team. Noch mit einigen Umbesetzungen, wo ja auch jetzt zum Beispiel der Lauritz Voller, der jetzt auch bei uns in der ergänzenden Betreuung ist. Sich leider verletzt hatte nach dem letzten Trainingslager und als einer der Hauptleistungsträger leider nicht mit drin sitzen kann jetzt im vorolympischen Jahr. Ja, da muss man jetzt mal gucken, wie die Bundestrainerin Sabine Tschäge das noch zusammenpuzzelt. Aber ich war eigentlich ganz positiv, dass sie so weit vorne mitfahren und die drei absoluten Favoriten Rumänien, Großbritannien und Holland haben das Rennen dann unter sich ausgemacht, dann mit ein bisschen Abstand. Der Deutschlandachter, das war schon wirklich gut. Aber da muss natürlich noch was kommen für die Saison dann in Richtung Weltmeisterschaft dieses Jahr, geschweige denn Olympische Spiele nächstes Jahr.
Gibt es dann schon irgendwie ein Ziel, was der Deutschlandachter sich nimmt für nächstes Jahr Paris oder
Das kann man jetzt noch nicht absehen. Also das Ziel hat eigentlich, kann man fast sagen, mit dieser Europameisterschaft begonnen, zu sagen, wir müssen so schnell sein, mindestens wie die anderen, damit man überhaupt betteln kann. Weil, wie gesagt, der Abstand zu den ersten drei, die das Rennen innerhalb von, das muss man sich auch reinziehen, das war geil. Innerhalb von einer Sekunde sind die alle über die Ziellinie gefahren, die drei. Ja, das heißt, man fährt 5,5 Minuten grob ein Rennen und am Ende sind die Bugspitzen so nah beieinander, dass es innerhalb von einer Sekunde, also wirklich Zehntelsekunden, da geht es teilweise um, wer rollt gerade vor, wer rollt gerade zurück, wer ist gerade im Durchzug und so weiter, geht. Wahnsinnsrennen. Und allgemein jetzt nochmal so, wenn man sich die Evolution von athletischen Bewegungen anguckt, ist es super interessant, dass Rumänien eine extrem gute Rudernation geworden ist über die letzten, boah, Jahre. 4, 5, 6 Jahre würde ich nehmen. Und was neu ist, die fahren extrem hohe Schlagzahlen. Und die Belastungsverträglichkeit der Athletinnen und Athleten in Bezug auf diese hohen Schlagzahlen bei immer noch adäquater Technik scheint so hoch zu sein, dass die das wirklich durchperformen können. Die sind da mittlerweile, werden solche Rennen jenseits der 40 durchgefahren. Als ich damals gerudert bin, war das 36 schnell. Also wer heute mit 36 noch fährt, der verliert einfach. Das ist total faszinierend zu sehen. Ich bin gespannt, was da alles noch kommt. Und das ist so ein bisschen die Analogie zu dem, was ich vorhin in Bezug auf HYROX gesagt habe. Ich glaube, wir werden eine gesamte Evolution auch dieser Sportart sehen. Haben wir ja im CrossFit auch gesehen. Ne? Wenn man sich mal die Games von, keine Ahnung, wann es die ersten gab, von alleine 2015
Ich glaube, 2018.
angucken würde.
Ja,
Ne?
das.
Also das ist Wahnsinn, wie sich das alles entwickelt. Und wer da auch nur ansatzweise am Zahn der Zeit sein möchte, der
Nee, das gibt
muss.
ja nicht das Sprichwort. Am Zahn des Rats, sagt Max Säumer.
Wie auch immer, ja, dann der muss einfach viel und vor allen Dingen gut und richtig trainieren.
Wer hat jetzt gewonnen? Also beim Deutschland 8, also nicht beim
Ja,
8.
Großbritannien scheint sich rauszukristallisieren. Die haben da einfach die Erfahrung, die Souveränität und das Selbstbewusstsein, so ein Rennen dann für sich zu entscheiden. Rumänien tatsächlich Zweiter und Holland in Anführungszeichen nur Dritter. Ja, also sehr, sehr interessant wird das dieses Jahr.
Ja, bin ich.
Nächstes Jahr erst recht, glaube ich.
Ach, das heißt, dieses Jahr ist noch die Weltmeisterschaft, das heißt Weltmeisterschaft und Europameisterschaft in einem Jahr oder?
Ja, EM und WM, EM immer früh, WM dann immer spät.
Ah.
Und nächstes Jahr wird es dann eine frühe EM geben und die Olympischen Spiele.
Ach, das
Da
ist
gibt es dann
regelmäßig, das
keine
wusste ich gar
WM.
nicht. Ah, okay, ich wusste gar nicht, dass das regelmäßig ist. Beides in einem Jahr immer. Ah, okay, das ist eine sehr hohe Frequenz. In anderen Sportarten hast du das ja zum Beispiel gar nicht. Fußball hast du ja alle 4 Jahre beispielsweise nur eine WM und eine EM. Aber die Frequenz so hoch ist und beides in einem Jahr, das wusste ich gar nicht.
Nee, das ist auch definitiv, also von der Leistungsdichte, auch wie die trainieren und so weiter, ist das eine ganz heftige Nummer, was Rudern angeht. Aber die Leistungen, die da abgerufen werden, das ist ja auch völlig, völlig beeindruckend, wenn man sich überlegt, dass so Spitzenruderer, ich glaube, was hatten wir da, 30 Minuten mit einer 1,35 durchrudern können, ne, vom 500-Meter-Durchschnitt. Damit müsste man sich jetzt schon ein bisschen auskennen, wobei die HYROXer müssten schon fast einschätzen können, was das bedeutet. Also so ein halbes HYROX-Race, rudern mit einer 1,35. Ich weiß nicht, was bist du jetzt für eine Pace gerudert, wobei das jetzt bei dir nicht vergleichbar ist.
Wie sonst 1,52, 1,53, was gut ist, weil ich dann super entspannt runterkomme. Also das ist für mich eine sehr gute Pace. Vielleicht kann man das noch ein, 2 Sekunden nach unten korrigieren. Jetzt in keiner Menschheit habe ich gar nicht drauf geguckt.
Ja,
Viel
was waren die schnellsten dann auf den 1000 Metern?
weiter. Gut ist immer, wenn du am Ende unter 4 Minuten rauskommst. Also unter 4 Minuten heißt, du
Meinst
rennst in die Station
59?
rein, dann wirst du schon getrackt und dann setzt du dich drauf und danach musst du aussteigen noch oder vom Rudergerät weg und dann durch diesen Lichtsensor
Ah,
wieder.
okay.
Wenn du da unter 4 Minuten rauskommst, ist super. Das heißt, die rudern dann im Schnitt so 1,50, 1,49 und dann hast du ungefähr 10 Sekunden Puffer zum Rudergerät und nochmal 5 bis 10 Sekunden Puffer runterzugehen. Das ist immer wirklich eine sehr gute Zeit, dann unter vier
Das
Minuten.
ist ein schöner Anhaltspunkt, weil da kenne ich ein paar Zahlen. Eine 1,59 fährt eigentlich annähernd jeder Deutschland-8er-Athlet als 90-minütige Grundlagenausdauereinheit. Ja, die Dimension kann man sich mal reinziehen.
Nur ich meinte jetzt gerade, dann ist, also im HYROX fährst du dann schon eine 1,50, 1,49. Du musst ja immer noch den Puffer
Aber nur
drauf haben.
1000 Meter.
Bei nur 1000 Meter, ja, genau.
Genau,
Und
das meine ich, ne? Da würde ein deutscher Ruderer sozusagen, ne, aus der Spitzenklasse, wie gesagt, das fährt der 60 bis 90 Minuten locker durch. Ne? Wo wir dann natürlich auch wieder auf die Technikkomponente kommen. Und auch da, wenn ich mir Rudern bei HYROX angucke, deswegen ist es ja auch mit in der Masterclass drin, da ist noch so viel Potenzial und da können wir von Bewegungseffizienz reden, wie du sagst. Das sind ja interessante Zahlen, auch für mich nochmal so detailliert, zu sagen, es gibt ja immer zwei Varianten eigentlich, wie man eine Disziplin optimieren kann. Entweder man macht sie einfach schneller oder man macht sie ökonomischer, dass die Folgedisziplin oder wie du gerade gesagt hast, dass zum Beispiel die folgenden Lauftausend Meter schneller gehen. Das heißt, man muss sich ja nur, das ist ja eine Wahnsinns, dann geht ja mein Strategieherz wieder auf, eine strategische Programmierung, sich die Zahlen anzugucken und sich jede Einzeldisziplin, dann ist es natürlich tagesformunabhängig gedacht, einfach nur so weit aufbauen muss, dass man das Rennen quasi systematisch gewinnt.
absolut. So, Ein kleines Thema haben wir noch für heute, und zwar die most two underrated exercises für uns beide. Da haben wir noch nie drüber geredet. Ich glaube, bei dir
Oha.
kann ich mir vorstellen, dass ich eine schon weiß und die andere. Ich fange mal an mit der ersten, dann können wir uns abwechseln.
Ja.
Aber die erste habe ich tatsächlich von dir, nämlich Wadenheben, einseitiges
Ha,
Wadenheben.
da werden gerade zwei, drei Athletinnen und Athleten aufhorchen oder auch eher so vier, fünf, sechs im Moment und sagen, holy fuck, yes.
Aber absolut, also den Übertrag, den ich durch Wadenheben merke, also bei mir beim Laufen ist überragend hoch. Also das ist wirklich crazy. Ich glaube auch im Sinne der Lauftechnik, der Laufeffizienz war das Wadenheben ein Game Changer, weil ich kann es gar nicht mehr sagen. Doch, ich kann es genau sagen, was ich fühle. Und zwar habe ich dir letztes Mal vor 2, 3, 4 Wochen gesagt bei einer Laufsession, ich nehme meinen großen Zeh mehr wahr. So, das ist, also beim Laufen meine ich jetzt. Und das ist voll durchs Wadenheben gekommen. Und dieses Abrollen beim Laufen, das hat sich extrem crazy gut herauskristallisiert durch das Wadenheben. Also der Übertrag bei mir crazy heftig. Ich bin mir auch sehr sicher, dass der Übertrag generell aufs Krafttraining extrem groß ist, im Sinne der Kraftübertragung, so Wade, Quadrizeps, Hemistrich Gluteus oder glutale Muskulatur bei beispielsweise Kniebeugen. Und ich glaube, das ist einer der most underrated Exercises generell ist, Wadentraining.
Ja, definitiv. Also die groben Zahlen, weil wir sowas ja nie valide messen können mit unserer kleinen Stichprobengröße der Athleten, die es dann aufgedrückt bekommen, sage ich jetzt mal so böswillig, geht aber meistens dahin, dass es einen relativ schnellen Sprung entweder in bessere Bewegungsmuster, siehe zum Beispiel umsetzen, also den Clean bringt, sprich der Übertrag auf Frontkniebeuge und normale Kniebeuge. In der Regel in wenigen Wochen so um die plus 10 Kilo. Also das ist schon abgefahren. Also zusätzlich zum normalen Kniebeugen Progress, je nachdem, was und wie man es gerade programmiert, trainiert. Und ja, wie gesagt, da sind gerade wieder einige Athleten mit versorgt worden und sie fluchen. Ich persönlich hatte gestern, nachdem ich eine echt auch im Moment so fast so linear steigernden Trainingsplan trainiere, der sehr gut läuft. Ich war aber komplett im Eimer und meine letzte Übung ist halt das Wadenheben. Und ich war dann überrascht, weil ich mir auch ein bisschen mehr Pause gegönnt habe, wie gut es dann funktioniert hat, nur von der Wadenperformance her. Also ich war trotzdem richtig gut platt. Und ich bin bei, na, ich weiß gar nicht, wie viel Kilo die Weste hat. Die hat so 11, glaube ich. Ich habe eine 11 Kilo Weste an und eine 41 Kilo Kurzhantel, ipsilateral gleichzeitig in der Hand. Und es hat sich so geil angefühlt wie noch nie, ohne dass der Ischiasnerv danach gestreikt hat. Also die Performance ist deutlich, deutlich hochgekommen. Und dadurch fallen mir auch die linear steigenden Kniebeugenlasten viel, viel leichter. Kann ich nur so bestätigen. Also ist so, ich habe es irgendwann mal ausprobiert, mal getestet selbst und das Programm so ein bisschen fast auch selber entwickelt. Und es ist wirklich super, super funktionell. Da komme ich zu meiner most underrated Hassübungen, die ich eigentlich viel mehr trainieren müsste, sind sowas wie Walking Lunges, Split oder Bulgarian Split Squats fürs Ausstoßen alleine. Und ja, ich trainiere es viel zu wenig. Und was das angeht, boah, da habe ich echt Bedarf. Ja, ich weiß aber auch schon, welche ich als letzte sage, wenn du jetzt nicht mir schon vorgreifst. Ich bin gespannt.
Die letzte tatsächlich, die letzte ist keine richtige Übung, sondern es ist eine Bewegungsform, und zwar, was super underrated ist, sind kleine Mini-Rotationsübungen einzubauen, mehr ins Training, im Sinne von bessere Effizienz der Atmung. Denn was passiert, wenn wir mehr Rotation einbauen? Wir haben mehr Beweglichkeit im Brustkorb, und der Brustkorb ist letztendlich entscheidend für eine gute Atmung, im Sinne von Brustkorb, Zwerchfell, also das Zusammenspiel der einzelnen Diaphragmen. Und deswegen würde ich sagen, oder ich sage safe, dass mehr Rotation gleich mehr Performance bedeutet. Und deswegen sind das sehr underrated Bewegungsmuster.
Ja, und dann gebe ich noch eine mit rein, weil das ist immer erschreckend, wie gut manche Athleten sind, aber dann zum Beispiel keinen Seitstütz können. Ich habe da natürlich, also Side Planks, auf dem Ellbogen gestützt. Beidbeinig fällt es den meisten noch relativ einfach. Wichtig, dass dann die zweite Hand natürlich auch schön zur Decke zeigt, nicht am Boden liegt. Aber wenn dann auch noch eine Abduktionsbewegung vollführt werden muss, wo dann vom unten liegenden Bein vor allen Dingen die Gluteusmuskulatur mal abgecheckt wird, vom oberen Bein mal ganz abgesehen. Und dann aber auch die Adduktorenversion. Wir können auch gerne mal, schickt es mal in die Shownotes, wenn ihr das jetzt nicht parat habt von der Bewegungsvorstellung, machen wir da vielleicht mal ein YouTube-Video zu unseren Most Underrateds. Ist erschreckend, wie wenig, ich sage jetzt mal, laterale Stabilität dazu da eigentlich vorhanden ist, obwohl schon schwere Gewichte bewegt werden. Ne? Und da kann man davon ausgehen, dass immer nur die äußerste haltende Muskulatur das Ganze erledigt. Und sobald dann aber auch mal was schieflaufen würde in reaktiveren Bewegungen, dann sind Verletzungen so ein bisschen, ich will nicht sagen vorprogrammiert, aber auf jeden Fall ist der Puffer vor Verletzungen dann kleiner. Also von daher, Leute, Sideplanks. Einbeinige Side Planks sowohl für die Adduktoren als auch Abduktoren mal mit einbauen. Ich freue mich schon über Feedback.
Irgendwie wusste ich, dass du Sideplanks
Ja.
nimmst. Hätte auch von mir irgendwie kommen können. Aber ich glaube, Gesamtfazit von den vier Übungen: Never skip Wadentraining.
Ja,
Ja.
safe.
Ja, top. Die Woche wird geiles Wetter. Du bist ab Donnerstag im Urlaub. Ich hoffe, dass ihr auch gutes Wetter habt. Und dann würde ich sagen, wir melden uns ab für heute. Wir hoffen, dass euch die Folge gut gefallen hat.
Genau, ich hoffe, ihr konntet wieder ordentlich was mitnehmen. Stay tuned auf jeden Fall für die Masterclass. Checkt das mal aus. Das meiste hauen wir da auf Instagram raus, auf jeden Fall. Und ihr könnt euch schon mal, wie gesagt, auf die nächsten zwei Podcast-Folgen diesbezüglich freuen, weil auch Doc Timo wird auf jeden Fall dabei sein in der Masterclass, was uns sehr freut. Und du erholst dich jetzt erstmal. Ja,
Absolut.
also wir sehen uns morgen. Und Leute, wir hören uns. Macht's gut. Freut euch auf die nächste Folge und lasst uns noch ein Like und ein Abo da. Empfehlt die Folge weiter und dann bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.
Tschüss.